Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Strafrecht Arte Reloaded. Diesmal zum Thema Klartext Strafrechtsfälle und es geht um den Risikozusammenhang. Eine Zurechnungsstufe des Fahrlässigkeitsdelikts beim Fahrlässigkeitsdelikt. Und mein Name ist Ingeborg Zerbes und ich sitze hier mit meiner Mitarbeiterin Sarah Obino an den Reglern und am Mikrofon.
Hallo. Ja, genau. Wir wollen heute über den Risikozusammenhang sprechen. Und was ist der Risikozusammenhang überhaupt? Was soll der erfassen? Es geht um die Frage, ob der eingetretene Erfolg gerade die Verwirklichung des Risikos beinhaltet, den die übertretene Norm entgegenwirken will. Die Frage ist eben, ob dieses verbotene Verhalten erfasst sein soll. Beim Risikozusammenhang können viele Umstände eintreten, dass dieser durchbrochen wird. Es gibt das allgemeine Lebensrisiko, wodurch der Risikozusammenhang womöglich durchbrochen wird. Der sachliche Schutzbereich einer Norm wird verlassen. Also es gibt einige Gründe. Heute wollen wir uns aber insbesondere mit dem Fehlverhalten Dritter oder dem Opfer selbst beschäftigen, das nachträglich nach dem schädigenden Verhalten des Täters eintritt. Und das ist kein so leichtes Phänomen und es ist auch recht strittig. Also es gibt schon vorab, kann ich so viel schon verraten, es gibt da viele verschiedene Meinungen bei diesem Problem. Man kann aber grundsätzlich mal das Ganze einteilen in Tun und Unterlassen des Dritten. Und zwar sagt man, dass das Tun des Dritten den Risikozusammenhang des Erstverursachers oder für den Erstverursacher dann durchbricht, wenn sich dieser Dritte grob fahrlässig oder vorsätzlich verhält, also grob fahrlässig oder vorsätzlich eine Tat begeht. Und diese Verhaltensweisen können dann eben unter anderen Bedingungen dann natürlich auch den Risikozusammenhang durchbrechen, sodass eben dieser Erstverursacher dann nicht strafbar wird. Ich meine, außer natürlich womöglich für einen Versuch, aber das ist auch ein anderes Problem. Man unterscheidet beim Tun auch beim Opferfehlverhalten nochmal danach, wie sich dieses Opfer verhält. Und zwar wird differenziert zwischen der Lehre und der Rechtsprechung. Und die Lehre lässt unvernünftiges, grob unvernünftiges Verhalten bereits genügen, um den Risikozusammenhang zu durchbrechen. Nach der Rechtsprechung muss sich das Opfer aber schlechthin unverständlich verhalten. Das wäre mal das Tun beim Risikozusammenhang und wann dadurch der Risikozusammenhang durchbrochen wird. Aber Menschen können ja auch strafbar werden durch ein Unterlassen. Und da gibt es verschiedene Lehrmeinungen, ob dieses Unterlassen wann und wie den Risikozusammenhang durchbricht. Aber darauf wollen wir dann später noch genauer eingehen. Und das Ganze ist sehr wichtig eben einzuordnen, um eine entsprechende Rechtsfolge dann auch daraus ziehen zu können. Denn ist der Risikozusammenhang durchbrochen, das heißt, ist die Verletzung dann des Zweitverursachers dann nicht dem Erstverursacher zuzurechnen. Also wir haben dann ein zweites Verhalten, das den Risikozusammenhang durchbricht, sodass der Erstverursacher dann nicht strafbar werden kann. Bei leicht fahrlässigem Verhalten des Dritten eben haben wir keine Durchbrechung des Risikozusammenhangs. Das heißt, der Erstverursacher ist ganz gewöhnlich strafbar, so wie man das eben auch sonst prüfen würde.
Ja, soweit so gut. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Prüfungstechnisch, also wenn Sie einen Fall vor sich haben, den Sie jetzt sozusagen sauber durchprüfen, ein Fahrlässigkeitsdelikt, sind ja vor allem Fahrlässigkeitsdelikte, die betroffen sind, oder Erfolgsqualifikationen, bei denen man einen höheren Erfolg und eine höhere Strafbarkeit stellt. Sie fangen an immer mit der objektiven Sorgfaltswidrigkeit. Das ist das Wichtigste. Sie müssen die objektive Sorgfaltswidrigkeit als erstes feststellen, um dann überhaupt zu einer Prüfung der Zurechnung, also des Risikozusammenhangs zu kommen. Das verbotene Verhalten, es muss also eine ein verbotenes Verhalten gesetzt worden sein. Objektive Sorgfaltswidrigkeit, unerlaubtes Risiko, das sind alles Synonyme. Das muss als erstes feststehen und dann stellt sich eben die Frage, wie Sie gerade gehört haben, stellt sich die Frage, ist das, was wirklich dann passiert, tatsächlich diesem Erstverursacher, der sich verboten verhalten hat, zuzurechnen, ist er strafbar. Punkt 1 und Punkt 2, derjenige, der nachträglich sich verhält und diesen Risikozusammenhang möglicherweise gar nicht durchbricht, sodass der Erstverursacher verantwortlich bleibt, auch für die schwerere Folge, wir werden gleich einen Fall schildern, der ist natürlich auch strafbar. Der bleibt schon strafbar. Das sind möglicherweise, das gibt es im Strafrecht nun mal, zwei Personen strafbar. Einer für die leichte Fahrlässigkeit und der andere für seine Erstverursachung. Das heißt, man darf den Zweitverursacher im Strafrecht natürlich nicht vergessen. Möglicherweise hat er sich selber strafbar gemacht. Ob er jetzt den Risikozusammenhang zum Erstverursacher durchbrochen hat oder auch nicht. So, jetzt zu unserem Fall. Der Kasper will seinem WG-Mitbewohner, dem Johnny, einen Streich spielen. Er will, dass der Johnny das Bewerbungsgespräch, was diesem Johnny sehr wichtig ist, versemmelt. Und er gibt daher dem Johnny Tabletten in den Frühstückssmoothie, die Reaktionsfähigkeit des Johnny senken. Ja, so dass er dann vielleicht verwirrt in diesem Bewerbungsgespräch auftritt. In einer ersten Variante des Falls trinkt der Johnny eben sein Smoothie. Ihm wird wirklich sehr schlecht. Er sieht verschwommen, er kann nicht mehr aufrecht gehen. Er torkelt, als wäre er schwerst betrunken. Also wirklich total outknocked, ja, gerade dass er noch gehen kann. Trotzdem entscheidet er sich, mit dem Fahrrad zu fahren zum Bewerbungsgespräch. Er ist vielleicht auch schon spät dran. Er fährt wirklich extrem Unsicherheit und wankend die Straße hinunter. Also kurzum, jeder vernünftige Mensch hätte gesagt, heute kein Fahrrad, ich nehme das Auto. Also ich nehme nicht das Auto, ich nehme ein Taxi natürlich. Ja? Nicht selbstgesteuertes Auto. So, er hat also eine schwer gesenkte Reaktionsfähigkeit und kann einem Hindernis daher nicht mehr rechtzeitig ausweichen, stürzt, bricht sich das Schlüsselbein durch diesen Aufprall von seinem Sturz. Ist der Kasper jetzt auch für diesen Schlüsselbeinbruch strafbar? Erster Punkt, der Kasper ist auf jeden Fall strafbar für eine einfache Körperverletzung. Wer jemanden in einen Drink etwas mischt, das die Reaktionsfähigkeit herabsetzt, der ist wegen einer einfachen Körperverletzung strafbar. Das ist eine Gesundheitsschädigung der einfachen Art. Ja? Das ist er auf jeden Fall. Ob das bereits eine schwere Körperverletzung sein kann, weil dem jetzt so furchtbar übel wird und so wirklich, dass er ganz gaga drauf ist sozusagen, das stellen wir mal zur Seite. Um das geht's jetzt gar nicht. Diese Körperverletzung hat er verursacht. Nennen wir sie jetzt der Einfachheit halber und der Systematisierung halber nur leichte Körperverletzung verursacht. Aber infolge dieser leichten Körperverletzung tritt letzten Endes eine schwere Körperverletzung ein. Und zwar verursacht dann letzten Endes durch den Sturz des Kasper.
Genau, also wir haben die, sagen wir jetzt, leichte Körperverletzung durch diese Tablettengabe und infolgedessen dann die Übelkeit. Aber wir haben dann in weiterer Folge diesen Schlüsselbeinbruch, der natürlich ganz klar eine schwere Körperverletzung darstellt. Und die Frage stellt sich, ist diese schwere Körperverletzung dem Kasper nun auch zurechenbar? Weil der hat ja durchaus die Tabletten gegeben, der Johnny hat eine gesenkte Reaktionsfähigkeit, ist dann gestürzt und hat ein kaputtes Schlüsselbein.
Was wir übrigens prüfen müssen, ist jetzt, wir haben immer gesagt, leichte Körperverletzung, schwere Körperverletzung, die leichte Körperverletzung nach § 83 Absatz 1 und die schwere Körperverletzung nach § 84 Absatz 4. Schwere Körperverletzung 84 Absatz 4. Es geht also um diese entweder an sich schwere Verletzungen oder aufgrund ihrer längeren Heilungsdauer schweren Verletzungen. Das ist noch wichtig dazu zu sagen. Und der Zusammenhang zwischen der vorsätzlichen einfachen Körperverletzung und dieser schweren Körperverletzung, der funktioniert nicht über den Vorsatz, sondern eben über die Fahrlässigkeit. Ja, das ist ein typisches, eine fahrlässige Erfolgsqualifikation. Vorsatzanteil in der kleinen Verletzung Und fahrlässigerweise, und das ist das, was wir jetzt in der Folge prüfen, fahrlässigerweise passiert viel mehr, passieren die Folgen, die gesundheitlichen Folgen, die Verletzungsfolgen, die in § 84 Absatz 4 definiert sind.
Also eben diese schwere Folge ist eingetreten, der Schlüsselbeinbruch und eine Verletzungshandlung durch den Kasper haben wir ja auch. Eben die Tablettengabe, das ist eine Verletzungshandlung, die in den objektiven Tatbestand fällt. Kausal war diese Tablettengabe für den Schlüsselbeinbruch natürlich genauso. Hätte der Kasper diese Tabletten nicht gegeben, wäre der Johnny nicht gestürzt, weil ihm wäre nicht übel gewesen und er hätte ganz normal Fahrrad fahren können. Aber wir müssen dann in weiterer Folge natürlich die normative Zurechnung auch prüfen. Und auf dieser Ebene haben wir drei Punkte. Da haben wir die Adäquanz, den Risikozusammenhang und die Risikoerhöhung gegenüber rechtmäßigem Alternativverhalten. Wir wollen jetzt näher beleuchten, was sich beim Risikozusammenhang abspielt. Und wie eben eingangs kurz erwähnt, handelt hier der Johnny unvernünftig und auch schlechthin unverständlich. Das Opfer eben, das wir hier haben, Johnny, der setzt ein Opferfehlverhalten. Und dieses muss eben in diese Begriffe fallen. Und das ist hier wohl vorliegend. Der Johnny komplett benebelt, ganz neben der Spur, ihm ist unwohl, ihm ist schlecht, ist aufs Fahrrad gestiegen und hat damit auch eine gefährliche Tätigkeit vorgenommen und war aber gar nicht in der Lage dazu. Das ist ein unvernünftiges und auch schlechthin unverständliches Verhalten, wohl ganz klar. Und bei diesem Verhalten sagt man, das durchbricht den Risikozusammenhang. Dieses Verhalten des Johnny, des Opfers kann nicht dem Erstverursacher, der Person, die in dem Fall die Tabletten gegeben hat, mehr zugerechnet werden. Also es ist ein Verhalten, das sehr wohl den Risikozusammenhang durchbricht und deswegen auch für den Kasper dann schlussendlich in eine Straflosigkeit für diese schwere Verletzung mündet. Also wie gesagt, für die leichte Körperverletzung ist er natürlich strafbar. Er darf nicht diese Tabletten geben. Dem Johnny ist dadurch schlecht geworden. Das ist ein Verletzungserfolg schon per se. Aber diese schwerwiegendere Körperverletzung, der Schlüsselbeinbruch, kann dem Kasper nicht zurechenbar sein aufgrund des Verhaltens des Johnny, des Opfers.
Also Straflosigkeit immer nur für den 84 Absatz 4. 83 Absatz 1 bleibt natürlich aufrecht. Das ist die Körperverletzung, die bedingt ist durch diese Vergiftung. Ja? Gut, wir haben Variante 2. Der Johnny trinkt diesen Morgensmoothie, diesen vergifteten irgendwie, ja. Fühlt sich gut und entscheidet sich dazu, mit dem Fahrrad zum Bewerbungsgespräch zu fahren, setzt aber, Achtung, bei der Fahrt keinen Helm auf, um seine Frisur nicht zu zerstören. Das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ja. Ja? Aufgrund seiner gesenkten Reaktionsfähigkeit kann er dann einem Hindernis nicht mehr rechtzeitig ausweichen, stürzt und erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma. Und das hätte er mit dem Helm nicht erlitten. Wie steht es da jetzt mit derselben Konsequenz? Also Strafbarkeit nach 83 Absatz 1, die ist nach wie vor gegeben durch diese Tablettenzugabe. Aber wie ist es mit dem Schädel-Hirn-Trauma 84 Absatz 4? Die Zurechnung dieser schweren Folge ist der Kasper auch im Hinblick auf Fahrlässigkeit verantwortlich für diese schwere Folge. Fortsätzliche Körperverletzung in Kombination mit der Erfolgsqualifikation gegeben, ja oder nein? Objektive Sorgfaltswidrigkeit, ja, die liegt in der Grundverletzung. Kausalität, ja, es war ja die herabgesetzte Reaktionsfähigkeit, die eine Ursache war für diesen Sturz. Und jetzt wieder die normative Zurechnung. Adäquanzzusammenhang, das machen wir vielleicht in einer anderen Folge, der ist nicht weiter wichtig. Da geht es um völlig ausgerissene Folgen, die keiner erwarten kann, das haben wir hier nicht. Risikozusammenhang. Ist dieser Risikozusammenhang durch das Verhalten ohne Helmfahren des Johnny durchbrochen?
Genau. Also auch hier haben wir wieder eine schwere Folge, Wobei man natürlich sagen muss, dass es geht aus dem Grundfall klar hervor, das wollte der Kasper ja nie. Also er hat keinen Vorsatz auf diese schwere Folge, er wollte nur, dass er beim Bewerbungsgespräch ein bisschen stammelt und das verhaut. Aber eben bei 84,4 reicht ja Fahrlässigkeit. Und eben bei der normativen Zurechnung stolpern wir dann aber wieder über das Problem, dass wir hier ein Fehlverhalten des Opfers haben. Aber in dem Fall liegt wohl kein schlechthin unverständliches Verhalten vor und auch kein grob unvernünftiges. Wir haben natürlich, also bitte Helm tragen, immer wenn es geht, oder am besten einfach immer. Aber wir haben hier ein Verhalten, was nicht in dieser groben, großen Unverständlichkeit liegt, sondern ein Verhalten, was natürlich ein gewisses Gewicht haben kann, aber es ist keine schlechthin unverständliche Handlung, einen Helm beim Fahrradfahren nicht aufzusetzen, zumal es ja auch keine Helmpflicht gibt. Also es ist ein Verhalten, was blöd gelaufen ist, blöd natürlich zu machen, aber es ist nicht grob unvernünftig, keinen Helm beim Fahrradfahren aufzusetzen. Was bedeutet, wir haben hier keine Durchbrechung des Risikozusammenhangs. Der Kasper ist genauso verantwortlich für diese leichte Körperverletzung, für die Tablettengabe, wie auch für diese schwere Folge, die dann durch das Fahrradfahren und durch den Sturz entstanden ist. Da sich das Opfer eben nicht so sehr daneben benommen hat, dass man sagen muss, das ist diesem Erstverursacher einfach nicht mehr zurechenbar.
Ja, das zeigt jetzt wieder schön die Idee des Risikozusammenhangs als solche. Es geht darum, kann man wertungsmäßig einem Täter, und er ist ein Täter, Paragraph 83, kann man wertungsmäßig diesem Täter noch wirklich sagen, er hat das angestellt. Und das kann man eben nicht mehr sagen, wenn das Opfer sozusagen erlebnismäßig einen viel höheren Beitrag dazu geleistet hat, durch ein eben geradezu unverständliches Verhalten. Das kann man aber sehr wohl sagen, du bist sozusagen wertungsmäßig für diesen unglücklichen Verlauf noch zuständig, strafrechtlich gesprochen. Das kann man bei einem leichten Fehlverhalten des Opfers, das ist in diesem Schutzzweckzusammenhang der Norm, noch gedeckt. Schutzzweckzusammenhang der Norm. Was soll das Verbot? Gib niemanden einen Giftcocktail. Was soll dieses Verbot noch abdecken? Soll dieses Verbot noch abdecken, dass ein anderer sich vollkommen bescheuert verhält und dann dadurch zu einem höheren Schaden kommt? Aber das Verbot soll noch mit abdecken, dass man diesen Cocktail verabreicht hat bei einem Opfer, das sich ein bisschen unvernünftig verhält. Da soll das Verbot, gib niemanden Mittel in ein Smoothie, sodass seine Reaktionsfähigkeit herabgesetzt wird. Das soll also noch diese Folgen mit erfassen, auch wenn sich das Opfer etwas unvernünftig verhält. Die Norm oder das Verbot, keine Tabletten in Getränke, einem Unwissenden, ja, keine Tabletten in diese Getränke, soll sozusagen auch davor schützen, dass ein leicht unvernünftiges Opfer zu Schaden kommt. Die Norm soll auch das verhindern.
Und dann haben wir jetzt noch eine dritte Variante mitgebracht, wo wieder Johnny diesen versetzten Smoothie trinkt in der Früh. Er fühlt sich aber trotzdem ganz gut und entscheidet sich auch, mit dem Fahrrad zu diesem Bewerbungsgespräch zu fahren. Aber trotzdem, aufgrund dieser gesenkten Reaktionsfähigkeit, übersieht Johnny wieder ein Hindernis und stürzt auch. Jetzt aber liegt der Johnny bewusstlos am Boden und droht auch zu verbluten. In dem Moment geht aber ganz zufällig der Passant Peter vorbei und hilft ihm nicht. Er erkennt zwar die dringende Hilfsbedürftigkeit des Johnny, ignoriert es aber einfach völlig und geht weiter. Johnny stirbt dann auch tatsächlich an den Folgen der Verletzungen, die durch diesen Sturz entstanden sind. Und hätte aber dieser Passant Peter geholfen, wäre Johnny auch tatsächlich nicht gestorben. Wie steht es jetzt um die Strafbarkeit des Kasper wegen des Todes des Johnny? In unserer Variante ist jetzt also der Johnny am Ende wirklich gestorben. Begonnen hat das Ganze mit der Tablettengabe, aber ist der Tod auch wirklich dem Kasper zurechenbar?
So, was haben wir jetzt für eine Kombination von Delikten? Wir haben also wieder Smoothie-Vergabe, wieder den Paragraph 83 Absatz 1, die leichte Körperverletzung. Was passiert am Schluss? Also vorsätzliche leichte Körperverletzung, am Schluss liegt ein Toter da. Ja? Und letzten Endes war diese leichte Körperverletzung kausal, also ursächlich im naturwissenschaftlichen Sinn, für das, dass der Johnny letzten Endes tot ist. Vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge, Paragraph 86. Achtung, nicht Paragraph 80, das wäre reine Fahrlässigkeit. Hier haben wir eine entscheidende Erschwerung, nämlich den Vorsatzanteil. Kleiner Vorsatzanteil, großer Schaden. Ja? Kleiner Vorsatzanteil, großer Schaden. Haben wir hier also 86 erfüllt. 83.1 jedenfalls. Objektive Sorgfaltswidrigkeit, Erfolg, die Todesfolge, Kausalität, alles gegeben. Adäquanzzusammenhang gegeben. Jetzt Risikozusammenhang. Und hier ist die Frage, wir haben jetzt kein Tun, kein aktives Tun einer anderen Person, sei es jetzt Opfer oder eines Dritten, sondern wir haben ein Unterlassen eines Dritten. Wir haben ein Unterlassen, sogar ein vorsätzliches Unterlassen. Das wäre sogar, aber das interessiert jetzt für diesen Fall mal nicht, es wäre sogar nach § 95 strafbar, was aber nicht notwendig ist. Es ist ein Unterlassen und es ist ein vorwerfbares Unterlassen. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das bloße Unterlassen einer, in dem Fall einer vorbeikommenden Person, also kein neues Verhalten, ist das auch noch ein Grund zu sagen, Moment, diese schwere Folge, die ist dem Ersttäter nicht mehr zurechenbar, sondern die ist ausschließlich diesem Folgetäter oder Folgeunterlasser zurechenbar. Und da könnte man jetzt einwenden, und es wird doch eingewendet in der Lehre, man könnte einwenden zu sagen, na Moment, derjenige, der da vorbeigeht, der hat kein neues Risiko eröffnet. Dessen Verhalten hat sozusagen nicht eine neue Gefahrenquelle aufgemacht, sondern der hat etwas nur belassen und seinen Verlauf lassen, wie es ist. Das ist also kein Durchbrechungsverhalten. Das ist insofern zu wenig stark, weil diese Gefahrenquelle schon bestand und er hat sie nur lassen, aber nicht erweitert. Das hat etwas. Und andere sagen, und damit kann man eigentlich das Problem schon abschließen, andere sagen, nein, das Unterlassen ist genauso vorwerfbar, erlebnismäßig, wie das Handeln, auch ein vorsätzliches Unterlassen, und genau das haben wir, ein vorsätzliches rechtswidriges Unterlassen. Auch das durchbricht den Risikozusammenhang zum Erstverursacher. Sie können argumentieren, wie Sie mögen. Ich finde, es hat viel für sich eigentlich zu sagen, dass die Gefahrenquelle unberührt bleibt, die der Erstverursacher eröffnet hat. Und deswegen ist keine Durchbrechung durch das Folgeverhalten gegeben. Ich finde, das hat viel für sich. Man kann aber auch sagen, Unterlassen ist nun mal genauso vorwerfbar wie ein aktives Tun.
Wir haben eben hier ein Unterlassen. Der Risikozusammenhang wurde jetzt zu Genüge erklärt. Beim Unterlassen ist natürlich auch immer wichtig, dass man bedenken muss, dass ein gewisser Grad der Wahrscheinlichkeit vorliegen muss, dass bei einem anderen Verhalten der Erfolg unterblieben wäre. Darum haben wir auch in den Sachverhalt diesen Satz eingebaut, hätte Peter geholfen, wäre Johnny nicht gestorben. Also wenn Sie diesen Satz in einem Fall sehen, da wissen Sie sofort, hier ist ein Problem mit der Unterlassung und hier ist ein Problem auch vor allem eben mit dem Grad der Wahrscheinlichkeit, weil wir können ja in dem Fall nicht so normal die Conditio sine qua non anwenden. Wir müssen hier uns das bisschen anders überlegen. Und genau das ist auch ein strittiges Problem bei der Frage, welcher Grad der Wahrscheinlichkeit muss denn überhaupt vorliegen. Also in unserem Fall steht, hätte Peter geholfen, wäre Johnny nicht gestorben. Das heißt, hier haben wir eine hundertprozentige Sicherheit. Der Erfolg wäre ausgeblieben, hätte dieser Dritte eben nicht unterlassen zu helfen. Aber es ist eben strittig, welcher Grad vorliegen muss. Es wird teilweise gesagt, es muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Erfolg unterbleiben, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit oder wenn dieser Dritte grob fahrlässig handelt zumindest, dann reicht sogar einfache Wahrscheinlichkeit für dir das Ausbleiben des Erfolgs. Das ist nur ein kleines Sonderphänomen am Rande, was eben natürlich bei Unterlassungsdelikten immer auch mitgeprüft werden muss.
Ist ein riesiges Fass, das wir jetzt aber nicht weiter öffnen. Das machen wir vielleicht in einer extra Folge. Also die Frage, was brauchen wir bei der Unterlassungskausalität, die schwierig festzustellen ist, weil sie ja keine echte Kausalität ist, sondern nur hypothetische Kausalität, wie man das nennt. Das ist ein Riesenproblem und das haben wir uns jetzt erspart, indem wir sozusagen in diesem Sachverhalt davon ausgegangen ist, ja, es steht fest. Es steht fest, vielleicht nicht zu 100%, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit steht das fest. Das heißt, wir haben kein Problem mit der Unterlassungskausalität und damit wieder mit einer Infragesetzung dieses Risikozusammenhangsdurchbrechungsproblems. Schönes Wort. Aber nur, dass Sie mal aufmerksam sind, das Problem könnte in einem Fall vorkommen. Hier ist es aber nicht so.
Und wir haben jetzt in Hülle und Fülle das nachträgliche Fehlverhalten eines Dritten besprochen oder des Opfers auch. Also hier in unseren Fällen setzt immer, nachdem der Erstverursacher schon seine Verletzungshandlung gesetzt hat, dann danach später ein anderer oder das Opfer selber auch ein schädigendes Verhalten und führt dadurch einen verstärkten Erfolg herbei. Es könnte aber durchaus der Fall eintreten, dass diese Verletzungshandlungen parallel passieren, also eine Gleichzeitigkeit vorliegt und keine Nachträglichkeit. Vielleicht, um besser zu verstehen, was ich damit meine, stellen Sie sich vor, wir haben eine Piste, eine Skipiste, und es ist Nacht und eine Pistenraupe fährt über die Piste, hat aber vorschriftswidrig die Beleuchtung nicht an. Also diese Pistenraupe ist nicht gut zu erkennen. Sie hat die Pistenraupe, die Beleuchtung nicht an. Und jetzt kommt da eben ein Skifahrer daher und sieht diesen abgesperrten Bereich, denkt sich, es ist egal, ich fahre da jetzt trotzdem durch. In diesem abgesperrten Bereich, wo dieser Skifahrer eben auch vorschriftswidrig reinfährt, ist diese unbeleuchtete Pistenraupe und die beiden kollidieren. Das heißt, wir haben natürlich das Fehlverhalten, die Sorgfaltswidrigkeit des Skifahrers, er fährt in den abgesperrten Bereich rein, aber wir haben auch die Sorgfaltswidrigkeit und das Fehlverhalten des Raupenfahrers, des anderen, nenne ich ihn jetzt mal, der genauso zu diesem Fehlverhalten beiträgt oder der eben auch für sich ein Fehlverhalten setzt, neben dem Fehlverhalten des Opfers, der dann eben zu Schaden kommt.
Ja, wir müssen natürlich davon ausgehen, also Kollision Skifahrer gegen Raupe, wird der Skifahrer das Opfer sein. Also sein Fehlverhalten ist eine Unvernunft oder die Kategorie der Unvernunft können wir dann auch noch weiter beleuchten, wie unvernünftig das ist, grob unvernünftig, geradezu unverständlich. Und wir haben den Pistenraupenfahrer als unseren Täter. Beide handeln sorglos. Der Pistenraupenfahrer wird derjenige sein, der den anderen verletzt hat. Das heißt, wir müssen dessen Strafbarkeit prüfen.
Genau.
Weil er ist relativ geschützt in dieser Raupe. Der Skifahrer wird zu Schaden kommen. Lassen wir ihn nicht sterben, lassen wir ihn schwer verletzt überleben. Ja? So, der fährt jetzt noch einmal in ein abgesperrtes Gebiet bei Dunkelheit, seinerseits unbeleuchtet. Alle Achtung. Und die Pistenraupe hat im abgesperrten Gebiet, sollte es aber haben, kein Licht. Wir haben also hier anders, ist es nicht so, dass einer eine Gefahrenquelle eröffnet und eine weitere Person oder das Opfer selber hängt sich sozusagen dran und hat dadurch die Chance, diese Gefahrenquelle zu verstärken oder zu erweitern, vielleicht besser gesagt, oder sozusagen innerhalb dieser erst eröffneten Gefahrenquelle eine Anschlussgefahrenquelle zu eröffnen, sondern hier sind zwei Gefahrenquellen eigentlich nebeneinander und die treffen aufeinander, gleichzeitig. Das kann man natürlich nicht als nachträgliches Fehlverhalten des Opfers oder eines Dritten einordnen, sondern wir müssen hier viel breiter fragen eigentlich. Liegt es noch im Schutzzweck der Norm, die der Pistenraupenfahrer missachtet hat? Fahre immer nur mit Licht bei Nacht. Liegt es noch im Schutzzweck dieser Norm, dass man einen Idioten dort antrifft in einem geschützten Gebiet bei Nacht, wo die Lifte ja gar nicht mehr fahren. Also der war, könnte man sich vorstellen, der war in einer Skihütte bis zum Schluss und hat dann genossen, dass die Pisten leer sind. Wir sind also bei der Uridee des Risikozusammenhangs, die natürlich hier auch eine Rolle spielt. Denn wertungsmäßig kann man nicht sagen, nur weil das gleichzeitig passiert, bleibt der Risikozusammenhang noch bestehen. Wenn das versetzt, zeitlich versetzt passieren würde, dieses nachträgliche Fehlverhalten, das an die Erstgefahrenquelle, sozusagen auf der Erstgefahrenquelle aufbaut, dann ist es anders zu beurteilen. Wertungsmäßig ist eigentlich kein Unterschied. Man muss allerdings eines dazu sagen, in der Judikatur kommt nur diese Gruppe mit dem nachträglichen Fehlverhalten vor. Das gleichzeitige Fehlverhalten ist von der Judikatur bislang nicht aufgegriffen worden als Risikozusammenhangsdurchbrechung. Wir können das aber schon so lösen mit der Frage, wie ist jetzt das Verhalten des Skifahrers zu beurteilen? Oder anders gefragt, erfasst das Gebot, fahre nur mit Licht, erfasst es eben auch, dass ein Skifahrer hier vorschriftswidrig hineinfährt? Ich würde sagen, nein. Tendenziell nein. Aber das ist jetzt wirklich schon eine Argumentationsfrage. Wie werten wir das? Ist es grob unvernünftig? Ist es völlig absurd, mitten in der Nacht, wo man ja eigentlich weiß, dass Raupen unterwegs sind, in der Nacht und noch dazu in einen gesperrten Hang einzufahren? Ist das nicht wirklich schlicht unverständlich? Könnte man argumentieren dafür.
Und auch, es ist ja eine Frage, das Mitverschulden des Opfers auch, was es ja im Grunde ist, die uns auf vielen Prüfungsebenen schon begegnen. Also grundsätzlich, wenn man sich fragt, ist eben dieses Verhalten des Raupenfahrers objektiv sorgfaltswidrig per se, da hört man vielleicht diesen Begriff des Vertrauensgrundsatzes. Man kann darauf vertrauen, dass andere Teilnehmende sich rechtmäßig verhalten. Also eben der Raupenfahrer, er hat zwar kein Licht an, aber er kann eigentlich ja darauf vertrauen, dass da kein Skifahrer durchfährt, weil es ist rechtswidrig, es ist ein abgesperrter Bereich. Aber natürlich ist es anders, wenn man sich selber schon nicht rechtmäßig verhält, wenn man selber eine objektive Sorgfaltswidrigkeit erfüllt, dann kann dieser Vertrauensgrundsatz auch nicht greifen. Da hat man auch eine Begrenzung dessen, aber es ist eine Frage, die man sich auf dieser Ebene stellen kann. Vollständigkeit halber ist das eben einfach für die normative Zurechnung eine schwierige Fragestellung, wenn sich das Opfer parallel zum Täter auch viel verhält. Und das ist eine schwierige Frage, die eben auch in der Rechtsprechung vielleicht nicht zu Genüge behandelt wird, aber die wir jetzt hier der Vollständigkeit halber auch auf jeden Fall noch ansprechen wollten.
Ja, das war unsere Folge zur Strafrecht.at Reloaded, Klartext, Strafrecht, Fälle, und es war eine Folge zum Risikozusammenhang. Wir werden das nächste Mal weiter spinnen, dieses Thema, und zwar das Sonderproblem besprechen. Wie ist es denn mit der Zurechnung von Schäden, die jetzt Rettungspersonen erleiden, wenn sie sozusagen ihre Rettung, wenn sie sozusagen eingreifen bei einer Gefahrenquelle, um zu helfen? Sind Schäden, die diese Personen erleiden, auch noch im Risikozusammenhang erfasst oder nicht? Aber das wird die nächste Folge sein.
Danke.